Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als letztes Jahr meine beiden Enkelinnen geboren wurden, da ging sofort das Rätselraten los. Hat sie vielleicht die Nase meiner Frau oder das Kinn meines Vaters? Es ist faszinierend, wie bestimmte Merkmale sich über Generationen fortpflanzen. Trotzdem, und das ist das Wunder, dass der Herr schafft, jeder Mensch ist ein Individuum, ein Original. Und so ähnlich ist es auch mit einer christlichen Gemeinde. Jede Gemeinde ist etwas ganz Besonderes. Aber auch bei einer christlichen Gemeinde gibt es Merkmale, die immer wieder da sind, die sich sozusagen fortpflanzen über Jahrhunderte und Jahrtausende, seit Jesus bis heute. Was sind das für Merkmale? Lesen wir dazu den heutigen Predigttext, Johannes 17, die Verse 16 bis 22. Übrigens ein Wunschtext, jemand aus der Gemeinde hat mich gebeten, predige mal über diesen Text. Das, was wir hier lesen, ist übrigens ein Ausschnitt aus einem Gebet, das Jesus für seine Jünger spricht. Man nennt es das hohe priesterliche Gebet. Es umfasst das ganze 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Lohnt sich mal ganz zu lesen. Der Name hohepriesterliches Gebet kommt daher, weil Jesus hier wie ein Priester für seine Leute eintritt und dadurch für die Gemeinde sozusagen die Funktion eines hohen Priesters einnimmt. In Hebräer 4 wird Jesus auch ausdrücklich als Hohepriester bezeichnet. Hören wir jetzt also diese Verse aus dem hohepriesterlichen Gebet. Da betet Jesus: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Amen. In diesem Gebet erfahren wir, wie Jesus sich seine Gemeinde gedacht hat. Was sozusagen die Eigenschaften der Gemeinde sind, die sich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende fortpflanzen. Im menschlichen Erbgut, da werden die genetischen Informationen in der DNA gespeichert. Und darum überschreiben wir die Predigt heute die DNA einer christlichen Gemeinde. Was eine Gemeinde von Anfang an ausmacht, das kann uns helfen, dass wir heute immer mehr eine Gemeinde werden und sind, wie Jesus sie sich vorgestellt hat. Also die DNA einer christlichen Gemeinde, heute 5 Punkte aus diesem Text. Die sind auch ein bisschen kürzer dann, aber 5 Punkte. Erstens, eine christliche Gemeinde unterscheidet sich von ihrer Umwelt. Bei Farben ist völlig klar, je mehr Kontraste es gibt, desto besser kann man etwas erkennen. Und je weniger, desto schlechter. Das machen sich zum Beispiel Tiere zunutze, die Tarnfarben haben. Ein grüner Grashüpfer im grünen Gras ist schlecht zu erkennen. Und das hilft ihm zu überleben. Umgekehrt ist es gut, wenn es zum Beispiel eine Schrift ist, dass die Schrift eine andere Farbe hat als der Hintergrund. Nicht? Schwarze Farbe auf weißem Hintergrund ist gut zu erkennen. Hellgelbe Farbe auf weißem Hintergrund ist schon nicht mehr so gut zu erkennen. Und das gilt nicht nur für Farben, das gilt auch für eine Gemeinde. Eine Gemeinde, die von ihrer Umwelt kaum zu unterscheiden ist, ist schwer zu erkennen. Die hat kein sichtbares Profil. Und viele denken dann, auch die bietet mir ja auch nichts anderes, als ich sonst woanders auch bekomme. Eine Gemeinde dagegen, die sich von ihrer Umwelt abhebt, wo sozusagen ein Kontrast ist, die ist erkennbar. Das muss nicht jeder gut finden, dieses Profil, aber sie ist erkennbar. Es ist ja nie verkehrt, aus der Geschichte zu lernen. Auch aus der Geschichte der Kirche. Darum gibt es übrigens auch im Studium, gibt so 5 Fächer in der Theologie, Altes Testament, Neues Testament, systematische Theologie und praktische Theologie und eben Kirchengeschichte, ein extra Fach. Und das ist gut zu lernen. Man muss ja nicht alle Fehler nochmal selber machen. Und da sehen wir in der Kirchengeschichte, es war zu allen Zeiten der Kirche das gleiche Problem. Nämlich, dass die Kirche sich an die Umgebung angepasst hat, an das, was man so drumherum dachte, machte und tat. Egal, ob das im Kaiserreich war, egal, ob das in der Nazizeit war, im Kommunismus, in der Aufklärung, wann auch immer, und heute das Gleiche. Auch heute, jedenfalls mein Eindruck, wir können gerne darüber ins Gespräch kommen, auch heute neigt die Kirche dazu, sich dem anzupassen, was so in der Umgebung passiert. Ich habe ja Verständnis für das Anliegen, dass man sagt, man möchte die Schwelle für Leute, die dazukommen, nicht so hoch machen. Nur wenn das so der richtige Weg wäre, dann müssten ja heute die Kirchen explodieren und voll sein und wachsen. Aber wir sehen, das Gegenteil ist der Fall. Also das ist offensichtlich nicht der richtige Weg. Und darum ist ganz wichtig, was Jesus hier im ersten Vers unseres Textes über die Gemeinde sagt. Sie sind nicht von der Welt, so wie auch ich nicht von der Welt bin. Eine christliche Gemeinde hat ihren Ursprung nicht in dieser Welt, sondern in Jesus. Er trägt die Gemeinde. Nicht, dass wir es alle irgendwie nett finden oder dass wir alle irgendwie das machen, was alle machen, sondern weil Jesus der Herr ist. Und alle, die an Jesus glauben, bilden seine Gemeinde. Und weil Jesus eben auch nicht von dieser Welt ist, sondern von Gott kommt, darum ist seine Gemeinde eben auch nicht von dieser Welt. Sie ist nicht gebunden an diese Welt. Und was heißt das? Zunächst bedeutet das eine ganz große Freiheit. Wir sind nicht gezwungen, alles mitzumachen, was gerade in ist. Und wir müssen es auch nicht verrückt machen, wenn wir nicht jeden Trend mitmachen. Und das ist auch was ganz Wichtiges. Wir müssen uns auch nicht von allen Ängsten gefangen nehmen, die so um sich greifen. Natürlich sollen Christen auch Bescheid wissen um das, was um sie herum vorgeht. Und natürlich sollen sie auch Menschen so ansprechen, dass sie verstehen können. In diesem Sinne also schon nah bei den Menschen sein, völlig klar. Aber letztlich sind Christen frei von dem, was um sie herum geschieht. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Angst und die Panik immer mehr zunimmt. Ich habe ja schon diskutiert, wann schließt man die Schulen, wann nicht, will ich mir jetzt nicht so äußern, aber es zeigt einfach die Angst, die da ist. Und Panik bricht auf. Panik vor Krankheiten, Panik vor Krieg, Panik vor allen Möglichen. Wovor hast du Angst? Haben sie Angst? Natürlich, auch mich persönlich lässt das nicht kalt, wenn Dinge schwierig werden in dieser Welt. Aber ich sage mir dann, letztlich kann mir doch gar nichts passieren. Gott ist doch bei mir. Und selbst wenn das Schlimmste passiert, wenn ich sterbe, dann bin ich bei ihm. Was für eine Freiheit. Kein Grund, Panik zu haben. Dass eine christliche Gemeinde sich von der Umwelt unterscheidet, bedeutet auch, dass sie sich nicht an die Maßstäbe der Umwelt anpasst. Egal, ob die nun aus politisch linker oder politisch rechter Ecke kommen. Mein Eindruck ist, Christen in Deutschland oder Kirchen neigen eher dazu, sich an linke Positionen anzupassen und Christen in den USA zum Beispiel eher an rechte, gibt natürlich Ausnahmen, aber das eine ist nicht besser als das andere. Hüten wir uns also davor, einfach Meinungen der Umwelt zu übernehmen, nur weil alle das sagen. Natürlich ist das manchmal unbequem. Natürlich wird dann manchmal gesagt, ach, du bist doch von vorgestern. Aber entscheidend ist nicht, was andere sagen. Gott wird uns im Gericht nicht fragen, was haben die Leute über dich gedacht. Entscheidend ist, dass wir seinen Willen tun. Er wird uns fragen, hast du das gesagt und getan, was mir wichtig ist? Und das unterscheidet uns von der Umwelt. Also eine christliche Gemeinde unterscheidet sich. Ein zweites, eine christliche Gemeinde lebt aus dem Wort Gottes. Wenn wir uns nicht an der Umwelt orientieren, kommt natürlich gleich die Frage, woran orientieren wir uns denn? Die Antwort gibt uns Jesus im nächsten Vers. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Entscheidend ist also nicht, was ist gerade in, sondern entscheidend ist, was ist wahr. Nun ist das eine Frage, die heute auch so gar nicht mal so leicht ist. Denn Wahrheit wird ja oft auch verdreht. Heute haben wir Fake News. Da werden Dinge einfach so behauptet. Egal, ob sie nun stimmen oder nicht. Und wenn man sie oft genug behauptet, dann glauben es schon ein paar Leute oder sogar mehr Leute. Und auch das gibt es in politisch linker und rechter Variante. Und mancher fragt gar nicht mehr danach, stimmt das nun wirklich, sondern entscheidet einfach nach dem Gefühl. Was sich richtig anfühlt, was zu meiner Meinung passt, das wird schon stimmen. Lassen wir uns also nicht von irgendwelchen Parolen mitreißen und auch nicht von unseren Gefühlen, sondern fragen wir immer wieder, was ist wahr? Und wie finden wir das raus? Jesus sagt es uns, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit finden wir nicht heraus, indem wir uns nur kluge Gedanken machen. Letztlich können auch die klügsten Leute, auch Philosophen über die Jahrtausende hinweg, auch sie können die Wahrheit letztlich nicht ergründen. Und auch Theologen können die Wahrheit nicht ergründen, wenn sie sich nicht an das Wort Gottes, an die Bibel halten. Tun sie leider nicht immer. Wir sehen daran, wie wichtig die Bibel ist. Übrigens, nochmal Kirchengeschichte, wenn wir uns die Erneuerungsbewegung anschauen in der Kirchengeschichte, die hat es ja auch immer wieder gegeben. Gott hat ja immer wieder eingegriffen und Kirche erneuert. Zum Beispiel in der Reformation oder vor 150 Jahren etwa. Da gab es einen großen Aufbruch, gerade hier im Siegerland. Da entstanden die Gemeinschaften, die CVMs, Diakonie, alles aus dieser Zeit. Oder dann in der Nazizeit, die bekennende Kirche, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Neuaufbruch. Und wir sehen, dass alle diese Erneuerungsbewegungen quer durch die Kirchengeschichte eins gemeinsam haben. Sie orientieren sich immer an der Bibel und sagen, wir wollen neu nach dem Wort Gottes leben und mit diesem Wort Gemeinde bauen. Wir hatten es eben im Förderverein. Was ist die Zukunft unserer Gemeinde? Ja, Finanzen sind wichtig, Stellen sind wichtig, Gebäude sind wichtig, aber das Entscheidende ist etwas anderes. Denn Kirche ist zuerst eine geistliche Größe, nicht zuerst eine Institution. Luther hat einmal gesagt, die Kirche ist eine Creatura Verbi, der liebte Latein, war damals so, auf Deutsch, eine Kreatur, eine Schöpfung des Wortes. Also das Wort Gottes schafft Kirche, schafft Gemeinde. Kirche, Gemeinde wächst da, wo das Wort Gottes wirkt, wo man ihm Raum gibt. Und darum ist das so entscheidend, dass wir als Gemeinde das Wort Gottes ernst nehmen. Dass wir immer wieder auf die Bibel hören, in Gottesdienst, in Kleingruppen, ganz persönlich. Und da kommt es auf jeden Einzelnen an. Gott fragt Sie und dich heute Morgen ganz persönlich, wie wichtig ist dir mein Wort? Liest du regelmäßig in der Bibel? Und wenn du es tust, mit welcher Einstellung tust du es? Ist es eine Pflichtübung, so nach dem Motto, ja, als frommer Christ hat der Pfarrer ja gesagt, ich muss ja irgendwie in der Bibel lesen? Was würdest du davon halten, wenn ein Freund oder dein Ehepartner oder sonst ein Mensch, der dir sehr wichtig ist, zu dir sagt, oh, ich muss jetzt eine Viertelstunde mit dir Zeit verbringen, aber ich bin froh, wenn ich danach wieder meinen Alltag weitermachen kann. Da würdest du wahrscheinlich sagen, komm, dann vergiss es. Also mit einer solchen Einstellung können wir es gleich lassen. Und so ähnlich ist es auch beim Bibellesen. Gott möchte uns heute verlocken, dass wir neugierig sind auf sein Wort, dass wir uns freuen auf sein Wort, dass wir seinem Wort ganz viel zutrauen. Weil sein Wort die Wahrheit ist, wie Jesus sagt. Ist das nicht faszinierend? Dass ich durch die Bibel mehr weiß als viele Professoren, Wissenschaftler und sonstige hochbezahlte Leute, weil Gott, der Schöpfer dieser Welt, mit mir redet. Und mir sagt, was stimmt und wie die Zukunft aussieht. Zapfen wir also Gottes Wort an, immer wieder. Das gehört ganz entscheidend zur DNA einer christlichen Gemeinde. Und daran hängt auch zuerst die Zukunft unserer Gemeinde, dass wir bei der Wahrheit des Wortes Gottes bleiben. Ein drittes. Eine christliche Gemeinde hat einen Auftrag. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Er wollte damit ausdrücken, Kirche ist nicht eine Selbstbeschäftigung, sie hat einen Auftrag, sie soll eben für andere da sein. Und wenn sie aufhört, ihren Auftrag auszuüben, hört sie auf, Kirche zu sein. Hatte Bonhoeffer recht? Natürlich beschränkt sich eine Kirche, eine Gemeinde nicht darauf, für andere da zu sein. Es ist doch etwas Wertvolles, wenn eine Gemeinde Gott anbetet, ihm die Ehre gibt oder untereinander Gemeinschaft hat, völlig klar. Aber ohne diesen Auftrag, für andere da zu sein, geht es nicht. Jesus sagt es in Vers 18 ganz eindeutig, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Passt übrigens sehr gut zu dem schönen Vers, den wir in der Begrüßung gehört haben, nicht? Geht hin, alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Also, der Auftrag ist die Sendung. Gott sendet seine Gemeinde in die Welt. Was soll sie tun? Zum einen Menschen für Jesus gewinnen. Das lesen wir in dem sogenannten Missionsbefehl. Wir haben in der Begrüßung die Markus-Variante gehört, bei Matthäus, das haben wir als Konfis, habt ihr auch auswendig gelernt, nicht? Geht hin an die Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Klare Ansage. Dann haben wir den Auftrag, anderen Gutes zu tun, sie zu lieben. Jesus wurde ja mal gefragt, das wichtigste Gebot, und er antwortet mit einem doppelten, Gott lieben und den Nächsten, den Mitmenschen lieben. Also missionieren und Liebe üben. Das sind die wesentlichen Inhalte des Auftrags der Sendung der Gemeinde. Und man kann diese beiden Dinge eben sehr schön festmachen an diesem Motto Kirche für andere von Bonhoeffer. Bei Bonhoeffer, der hatte den Schwerpunkt, sich für andere Menschen einzusetzen. Damals zum Beispiel für die Juden, die verfolgt wurden. In meiner Doktorarbeit habe ich gesehen, dass gerade auch heute im missionarischen Gemeindeaufbau dieses Motto von Dietrich Bonhoeffer eben auch im anderen Sinne, im missionarischen Sinne aufgegriffen wird. Und dass wir eben auch da fragen, wie können wir als Gemeinde so leben, dass wir nicht nur für uns da sind, sondern für andere. Zum Beispiel, wie können wir Gottesdienst feiern, der nicht nur uns gefällt, sondern der offen ist für Außenstehende. Würde nicht sagen, wenn jemand hier reinkommt, die sind alle so ein bisschen komisch. Ist ja interessant, ich höre gelegentlich Rückmeldungen zum Gottesdienst, auch kritische Rückmeldungen. Ja, jeder darf alles sagen, auch alle Kritik. Aber was mir auffällt, die allermeiste Kritik ist die, was mir gerade gefällt. Also mir ist die Musik so komisch, oder mir ist das und das zu lang, oder mir ist das, oder mir ist das, oder mir ist das. Wäre es nicht schön, auch mal zu fragen, wie wirkt ein Gottesdienst eigentlich für einen Nichtchristen? Wie wirkt der eigentlich auf meinen Freund, den ich vielleicht einladen möchte in diesen Gottesdienst? Das wäre doch auch mal eine interessante Frage, oder? Also, Kirche für andere, den Auftrag, Menschen gewinnen und Menschen helfen. Tun wir das als Gemeinde? Theoretisch ja. Und praktisch? Ja, und das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, es gibt ganz viele Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, mit großem Einsatz, mit viel Zeit und mit viel Liebe für die Mission, für konkrete Hilfe für andere. Wunderbar. Vielleicht gibt es auch noch Ideen, die jemand hat, sagt, da können wir uns engagieren. Wo können wir noch besser Menschen erreichen? Wo sind Menschen, die Hilfe brauchen? Natürlich gehören da auch immer wieder Leute dazu, die das machen. Gelegentlich sagen mir Leute so eine Idee, ihr könntet doch mal das und das machen. Die Aussage ist verräterisch. Ihr könntet das machen. Ich also nicht. Besser wäre es zu sagen, das könnten wir machen. Oder noch besser, das würde ich gerne machen. Vielleicht mit anderen zusammen natürlich. Es gibt etliche unter uns, auch hier in der Gemeinde, die auch regelmäßig kommen, wunderbar, die noch keinen Dienst, keine Aufgabe in der Gemeinde haben. Natürlich soll niemand zu irgendwas gezwungen werden. Aber Gemeinde funktioniert nur, wenn viele anpacken. Dazu eine kleine Geschichte. Ein Brautpaar hatte zum Fest geladen und es hatte die Hochzeitsgäste gebeten, jeder möge einen Krug Wein mitbringen. Und der Wein sollte dann am Eingang in ein großes Fass geschüttet werden. Die Hochzeitsparty begann, man schöpfte aus dem Fass. Das Brautpaar erschrak, die Gäste versteinerten, denn im Fass war kein Wein, sondern nur Wasser. Alle hatten gedacht, ach, der eine Krug Wasser, den ich mitbringe, der wird schon nicht auffallen. Das wird niemand schmecken. Und so fiel die Party aus. Kein Wein, kein Fest. Und so ähnlich ist es auch in der Gemeinde. Wenn alle denken, also wenn ich mal so nicht mitmache, das fällt ja nicht so auf. Wie gesagt, nochmal, wir haben viele, die sich wunderbar einsetzen. Ganz klasse. Aber wenn du oder wenn sie noch nicht dabei bist, dann lass dich von Gott herausfordern. Frag ihn, Herr, wo kann ich mithelfen? Wo kann ich mithelfen, dass deine Gemeinde ihren Auftrag, ihre Sendung erfüllt? Mission, Diakonie, Hilfe für andere. Ein viertes. Eine christliche Gemeinde lebt von der Vergebung. Im nächsten Vers, Vers 19, da betet Jesus, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Der Ausdruck, ich heilige mich für sie, beschreibt den Tod von Jesus am Kreuz. Heiligen steht hier dafür, dem zu entsprechen, was Gott will. Jesus ist ans Kreuz gegangen, so wie Gott es wollte. Es ist ihm nicht leicht gefallen. Und er hat es für uns getan, damit auch wir geheiligt seien, wie Jesus sagt. Dass auch wir dem heiligen Gott entsprechen. Können wir das? Kannst du das? Können Sie das? Ich kann es nicht. Unser Leben ist so oft unheilig. Und darum ist das so kostbar und so wertvoll und so wichtig, dass Jesus am Kreuz für alle Schuld gestorben ist. Darum und nur darum kann es Vergebung für unsere Sünde geben. Dann erscheinen wir, obwohl wir unheilig sind, als Heilige vor dem heiligen Gott, weil Jesus für uns eintritt. Und das heißt, eine Gemeinde lebt immer aus dieser Vergebung. Und diese Vergebung wird uns zugesprochen im Wort Gottes. Und darum steht hier, heilige sie in der Wahrheit. Die Wahrheit, sie steht einerseits für Jesus, aber eben auch für das Wort Gottes, hatten wir in Vers 17 gesehen. Vielleicht leidest du unter einer Schuld, die du begangen hast, wo du versagt hast, wo du andere enttäuscht, verletzt hast. Oder wo du jemandem nicht geholfen hast, dem du hättest helfen können. Oder wo du etwas von Gott hättest sagen können, aber du hast geschwiegen. Du warst zu feige. Dann darfst du diesen Zuspruch aus Gottes Wort hören. Deine Schuld ist dir vergeben, wenn du sie Jesus bekennst. Wir hören diesen Zuspruch immer wieder beim Abendmahl. Wir reden heute über die Gemeinde. Darum die Frage, was bedeutet es für die Gemeinde, wenn wir von der Vergebung leben? Drei Dinge sind wichtig. Das eine, wir schaffen es nicht allein. Wer von der Vergebung lebt, der weiß, ich bin es eigentlich gar nicht würdig, etwas für Gott zu tun. Wenn Gott so mit mir umgehen würde, wie es sozusagen gerecht wäre, dann müsste ich auf der Stelle tot umfallen. Und das gilt auch für mich als Pfarrer. Ich kann nur staunen, dass Gott mich würdigt, mit ihm und für ihn unterwegs zu sein. Das ist ein Privileg, dass ich ihm dienen darf. Und das kann eine schöne Motivation sein, sich für Gott und seine Gemeinde einzusetzen. Aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit für das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ein zweites, was die Vergebung bedeutet, dass wir als Gemeinde von der Vergebung leben. Wer Gottes Vergebung erfährt, der kann und muss auch anderen vergeben. Nicht umsonst beten wir im Vaterunser auch gleich wieder, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, auch eine christliche Gemeinde, auch da ist nicht alles perfekt. Auch da sind unperfekte Menschen. Es gibt ja einen schönen Spruch, es gibt keine perfekte Gemeinde und selbst wenn es sie gäbe, wenn ich dazu käme, wäre sie nicht mehr perfekt. Und so brauchen wir auch in der Gemeinde Vergebung. Auch in der Gemeinde gibt es Verletzungen, gibt es Enttäuschungen, dass ich anderen bewusst vergebe. Dass ich nicht denke, ah, wie kann der oder die nur so sein? Sondern dass ich mir immer bewusst bin, ich bin ja nicht besser. Ich bin ja auch schuldig vor Gott. Und dann können wir uns auch gegenseitig immer wieder eine Chance geben. Und viel besser miteinander auskommen in der Gemeinde. Und noch ein drittes. Geheiligt sein in der Wahrheit, das zeigt sich auch im persönlichen Leben. Dass ich, wenn ich aus der Vergebung lebe, immer wieder neu anfangen kann. dass ich immer sagen kann, ja, ich bin hier gescheitert, aber durch Gottes Geist, durch Gottes Gnade kann ich neu versuchen. Muss ich nicht aufgeben, muss ich nicht sagen, schaffe ich eh nicht, sondern er ist da. Und wir können es einüben, mehr und mehr Gottes Willen zu tun, im ganzen Leben, persönlich und als Gemeinde. Ein fünfter und letzter Punkt. Eine christliche Gemeinde ist durch Jesus miteinander verbunden. Bei Wahlen, da staune ich immer darüber, wie lange der Wahlzettel ist. Da stehen Parteien drauf, von denen ich noch nie was gehört habe. Eine Liste ist aber noch länger als die Liste auf dem Wahlzettel. Das ist die Liste der christlichen Konfessionen. Es gibt unendlich viele Kirchen, Gemeinden, Gruppen, Splittergruppen, wiedergespaltene Gruppen. Und gerade im Siegerland ist die Auswahl besonders groß. Nun wäre das an sich noch nicht so tragisch, wenn es verschiedene Organisationen gibt. Jesus sagt ja nicht, ihr dürft keine verschiedenen Organisationen haben. Aber das Problem ist, man bekämpft sich oft gegenseitig und denkt, also wir sind die Einzigen, aber die nicht. Und nicht nur das. Auch innerhalb einer Gemeinde, es ist ja oft so schwer mit dem Miteinander. Manchmal höre ich, ich habe das tatsächlich auch in dieser Gemeinde schon mehrfach gehört, dass jemand sagt, also wenn der kommt oder die kommt, dann komme ich nicht. Schade. Jesus hat sich Gemeinde anders vorgestellt. Und zwar nicht nur damals bei seinen Jüngern, sondern bis heute. Vers 20 betet er ausdrücklich nicht nur für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. Also alle, die in den kommenden Jahrhunderten, Jahrtausenden zum Glauben kommen an ihn. Also auch für uns. Jesus betet für uns, dass wir eine Einheit sind, alle, die an Jesus glauben. Sie sollen alle eins sein, wie es hier heißt im nächsten Vers, so wie Jesus und der Vater eins sind. Ja, Christen glauben nicht an zwei oder drei Götter, wie die Muslime sagen. Nein, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist ist einer, ein Gott. Er wirkt auf unterschiedliche Weise, aber es ist ein Gott. Menschlich können wir das nicht erklären. Aber diese Verschiedenheit, aber eben die und darin die Einheit, das gibt es auch in der christlichen Gemeinde. Auch in der christlichen Gemeinde gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Nein, es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, alle müssen so oder so sein. Nein, es gibt unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Gaben und Grenzen. Aber alle, die zu Jesus gehören, gehören zusammen. Das ist doch wunderbar. Und das ist nicht nur für die Gemeinde selbst wunderbar, es ist auch ein Zeichen nach außen. Warum Einigkeit? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, sagt Jesus. Wir leben in unserer Gesellschaft, dass sie immer weiter auseinanderfällt, sich polarisiert. Die Mitte wird schwächer, die Ränder werden stärker. Und mancher sagt auch in der Gesellschaft, also der geht gar nicht. Ist das nicht ein großartiges Zeichen, wenn es in der Gemeinde anders ist? Wenn da Menschen Gemeinschaft haben können, die sonst vielleicht überhaupt nichts miteinander zu tun hätten, auch nichts miteinander zu tun haben wollten, aber durch Jesus Christus sind sie eins, gehören sie zusammen? Das fällt auf. Und das kann ein ganz starkes missionarisches Zeichen sein für die Macht Gottes, das Jesus zusammenführt. Damit noch mehr an ihn glauben. Wie schön, dass wir diese Verbundenheit haben können als Gemeinde. Wir haben uns die DNA einer christlichen Gemeinde angeschaut. Wir sahen, nochmal die fünf Punkte, eine christliche Gemeinde unterscheidet sich von ihrer Umwelt. Eine christliche Gemeinde lebt aus dem Wort Gottes. Eine christliche Gemeinde hat einen Auftrag. Eine christliche Gemeinde lebt von der Vergebung. Und eine christliche Gemeinde ist durch Jesus miteinander verbunden. Bleibt die Frage, sind wir in diesem Sinne Gemeinde? Und was ist mein Beitrag dazu? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du für uns eintrittst als Gemeinde im Gebet und dass wir dadurch erkennen, was dir wichtig ist an der Gemeinde. Hilf uns, dass wir dem immer ähnlicher werden, immer weiter dahin wachsen. und dass wir uns freuen, deine Gemeinde zu sein. Amen.
Unser heutiges Fürbittengebet basiert auf einem alten Gebet von Dietrich Bonhoeffer. Christian hat ihn ja heute schon mehrfach erwähnt. Und ich starte jetzt, wir starten zusammen. Lieber Vater, ein neues Jahr liegt vor uns. Und vielleicht sind wir mit dem einen oder anderen guten Vorsatz ins neue Jahr gestartet. Vorsätze für unsere Gesundheit, unser Privatleben und unser Glaubensleben mit dir. Ja, so manches schaffen wir aus eigener Kraft, mit Willen und Disziplin und auch mit der Unterstützung anderer lieber Menschen. Aber um uns dauerhaft zu verändern, um in deiner Nachfolge weiterzukommen, sind wir immer wieder auf deine Gnade angewiesen. Nur mit deiner Hilfe, durch dein Wort und deinen Geist, der unser Denken, Wollen und Tun prägt und verändert, können wir im Glauben wachsen und in deiner Wahrheit leben. So bitten wir dich um deine Gnade. Gott, Heiliger Geist, gib uns den Glauben, der uns vor Verzweiflung, Süchten und Lastern rettet. Lass uns noch mehr auf deine Wahrheit vertrauen, dein Wort gut zuhören und Glauben schenken. Hilf du besonders den Menschen, die in tiefer Verzweiflung und schlimmen Süchten stecken. Schenk ihnen Geborgenheit bei dir. Lass sie ihre falschen Götter und Sehnsüchte erkennen und schenk du ihnen tiefe Veränderung. Lass sie heil und ganz werden. Aber hilf du uns auch in den kleinen Süchten und Lastern unseres Alltags, da wo wir in unbequemen Situationen zur Lüge neigen, wo wir aus Heißhunger nach einem erfüllten Leben zu Alkohol, Süßigkeiten, Pornografie greifen und viele andere falsche Gewohnheiten mehr. Zeige uns die Dinge in unserem Leben, die uns und anderen schaden, wo wir falschen Göttern nachjagen, und lass sie uns mit deiner Hilfe überwinden. Gott, Heiliger Geist, gib uns die Liebe zu Gott und den Menschen, die Hass und Bitterkeit vertilgt. Hilf du besonders da, wo großer Hass und große Bitterkeit herrschen. Hilf den Christen in der Ukraine und in Russland, genauso jüdischen und palästinensischen Christen, sich in Respekt und Liebe zu begegnen und die tiefen Gegensätze zu überwinden. Segne du die Organisationen und Projekte, die sich für Verständigung und Zusammenarbeit in diesen Konfliktregionen einsetzen. Zeige uns, wo wir selber zu Hass und Bitterkeit neigen, wo wir Neid empfinden, statt uns über das Gute, was du anderen schenkst, mit zu freuen. Da, wo wir als Bahnfahrer den Porsche-Fahrer nicht ausstehen können oder umgekehrt. Oder da, wo wir bitter und voller Neid auf reiche Erben oder Menschen mit hohem Gehalt blicken, statt uns darüber zu freuen. Hilf du aber auch unseren Politikern und unserer Gesellschaft, da wo Ungerechtigkeit herrscht, zu einem guten Ausgleich zu kommen. Gott, Heiliger Geist, gib uns die Hoffnung, die uns vor Furcht und Verzagtheit, die uns von Furcht und Verzagtheit befreit. Stärke du uns als Christen, unser Leben sinnvoll einzusetzen. In der Zeit mit dir, unseren Mitmenschen, im Gebet, im Nachdenken und Handeln. Herr, wir haben gerade gehört, welchen Auftrag wir haben. Du sendest uns aus, als allererstes zu unseren Nachbarn, Freunden und Verwandten. Lass uns für sie tun, was in unserer Macht steht und darauf vertrauen, dass du daraus etwas machst. Oft sehen wir die Früchte nicht, oft fühlen wir uns wertlos und schwach. Befreie uns von Kleinmut, Menschenfurcht und Resignation. Lass uns tun, was in unserer Macht steht und darauf vertrauen, dass du daraus mehr machst. Segne du besonders alle missionarischen Projekte, die in Deutschland entstehen. Wir bitten dich besonders für Raymond Albuschis, der bei uns in der Gemeinde vor 2 Jahren als Praktikant war und gerade jetzt im Januar als Pastor in einer noch ganz jungen Gemeinde in Magdeburg gestartet ist. Segne du seine Arbeit und lass du die Gemeinde an Zahl und im Glauben wachsen. Segne auch du den Alpha-Kurs, der jetzt in dieser Woche startet. Amen. So wollen wir noch gemeinsam das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.